Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes beten. Herr, segne du Reden und Hören. Amen. Ich lese den Text für die heutige Predigt aus dem Lukas-Evangelium im 22. Kapitel. Als Jesus noch redete, siehe, da kam eine Schar, und einer von den Zwölfen, der mit dem Namen Judas, ging vor ihnen her und nahte sich Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm: Judas, verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss? Als aber die um ihn waren, sahen, was geschehen würde, sprachen sie: Herr, sollen wir mit dem Schwert dreinschlagen? Und einer von ihnen schlug nach dem Knecht des Hohepriesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Da sprach Jesus: Lasst ab, nicht weiter. Und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Jesus aber sprach zu den hohen Priestern und Hauptleuten des Tempels und den Ältesten, die zu ihm hergekommen waren: Ihr seid wie gegen einen Räuber mit Schwertern und Stangen ausgezogen. Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen, und ihr habt nicht Hand an mich gelegt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Eine dunkle Stunde. Macht der Finsternis. Wir werden Zeugen von menschlichen Abgründen, von Verrat, Intrigen, Gewalt. Wir werden Zeugen mit den dunklen Seiten des Menschseins. Die Passionszeit konfrontiert uns immer wieder mit diesen Schatten. Das Dunkel liegt nicht nur im Anderen. Das Dunkel, es liegt auch in mir. Abgründe in den Blick zu nehmen, braucht Mut. Lasst uns hinschauen und im Dunkel nicht ausweichen. Judas. Natürlich springt er einem sofort in die Augen. Die Hauptfigur, ein Verräter. Sowas geht gar nicht. Nur wenige Verhaltensweisen rufen zu Recht eine solche Abscheu hervor wie ein Verrat. Der Vertraute, einer der Zwölf, engster Mitarbeiter, Freund, Bruder, lässt sich vor den Karren der Mächtigen spannen und hilft ihnen, ihre dunklen Pläne auszuführen. Der Evangelist Lukas kann sich in seinem Entsetzen diese Tat nur so erklären, dass der Satan in Judas fuhr. Menschlich ist das nicht. Macht der Finsternis. Ein Verräter will niemand sein. Auch Judas nicht, glaube ich. Kaum jemand plant einen Verrat in der Absicht, einen solchen zu tun. Da leiten einen andere, vielleicht ganz ehrenvolle Motive für das eigene Empfinden. Erst im Nachhinein wird sichtbar, was es ist: Verrat, teuflische Tat. Jahrhundertelang diente die Tat des Judas als Grundlage, die Juden mit Verhaltensweisen wie Geldgier, Verrat und Mordlust in Verbindung zu bringen. Nein, das ist Unrecht. Es ist Lüge und der perfide Versuch, das eigene Dunkel auszublenden und Unerklärliches zu personifizieren und zu erklären. Das ist Schuld. Amos Ost schreibt: Die Judas-Geschichte ist eine hässliche Geschichte, alles andere als harmlos. In meinen Augen hat keine andere, jemals von Menschen erzählte Geschichte ein solches Ausmaß an Hass, Verfolgung und Mord entfesselt wie diese Geschichte über den Verrat, die 30 Silberlinge über den Kuss. In meinen Augen ist die Geschichte von Judas in den Evangelien gleichsam das Tschernobyl des christlichen Antisemitismus der vergangenen 2000 Jahre. Die Geschichte verseucht das Verhältnis zwischen Juden und Christen seit Jahrtausenden, indem sie die Juden zu Opfern und die Christen zu Tätern macht. Nein, Judas ist nicht der Prototyp des Juden. Judas zeigt uns zutiefst menschliche Gefährdungen. Und die Jünger ahnen was davon. Als Jesus den Verrat ankündigt, fragen sie: Bin ich's? Wir hätten's alle gewesen sein können. Wir sind alle zu dunklen Taten fähig. Die ganze Menschheit, der Mensch, nicht eine bestimmte Volksgruppe. Hat er diesen Verrat geplant? Hätte er das so genannt? Jahrelang war mir völlig klar, natürlich, was denn sonst? Aber dann kamen mir Zweifel. Was ist, wenn es ganz anders ist? Denn warum sollte sich Judas umbringen, wenn alles so nach Plan läuft? Das macht doch nur ein zutiefst verzweifelter Mensch, dessen Pläne nicht aufgegangen sind. Was, wenn Judas etwas ganz anderes bezweckte? Lassen wir noch einmal Amos Ost zu Wort kommen. Judas glaubte mehr an Jesus als alle anderen. Er dachte: Wem nutzen diese Wunder in irgendwelchen kleinen Dörfern? Jesus muss das größte Wunder vor den Augen der ganzen Welt in Jerusalem vollbringen. Judas wollte die Welt hier und jetzt erlösen. Jesus sollte den Beweis erbringen, dass er vom Kreuz herabsteigen kann, weil er Gott ist. Doch als Jesus am Kreuz starb, war Judas verzweifelt und fragte sich: Was habe ich nur getan? Ich habe den Menschen umgebracht, den ich mehr als alle anderen geliebt habe. Ich kann mir gut vorstellen, dass Judas die Sache Jesu voranbringen wollte, ihn provozieren wollte, damit er seine Macht als Gottessohn heldenhaft für alle sichtbar zeigen kann. Jetzt zeig's ihnen. Ich weiß schon, wer du bist. Und ich öffne dir die Tür. Dem Gottesreich einen Dienst tun, durch vermeintlich kluges Handeln. An wie vielen Stellen dieser Erde werden Kriege im Namen Gottes geführt, in der verblendeten Annahme, es sei eine heilbringende Tat? Judas konnte nicht aushalten, dass Jesus die Welt ganz anders erlöst, als Menschen sich das vorstellen können. Judas konnte die Macht der Finsternis nicht aushalten. Judas konnte nicht warten. Eine dunkle Stunde. Macht der Finsternis. Und als offenbar wird, was durch seine Tat geschehen ist, sieht er keinen anderen Ausweg, als seinem Leben ein Ende zu setzen. Ich bin mir sicher, das Erbarmen des menschgewordenen Gottessohnes hätte auch ihm gegolten. In einem Säulenkapitell der Kathedrale Saint-Marie-Madeleine in Vézelay in Burgund sieht man auf der einen Seite den toten Judas am Baum hängen und auf der anderen Seite einen jungen Mann, der den Toten auf den Schultern trägt, wie der Hirt das verlorene Schaf. Ich bin mir sicher, Jesus hätte sich über Judas erbarmt. Schuld kann vergeben werden, auch wenn sie noch so groß ist. Auch die Schuld, die ich mir selber nicht vergeben kann. Auch die Schuld, in der ich mich selber verfange, in der ich mich verschließe. Schuld kann vergeben werden. Und die anderen Jünger? Blickwechsel. Gerade noch verschlafen sie im Garten Gethsemane das Gebet, aber nun sind sie hellwach. Ich kann mir vorstellen, dass es ihnen jetzt wie Schuppen von den Augen fällt, was sie zuvor bei den Leidensankündigungen Jesu nicht verstanden haben. Jetzt ist es soweit, was Jesus im 18. Kapitel ankündigte. Der Menschensohn wird den Hohepriestern und den Schriftgelehrten überantwortet werden. Sie werden ihn zum Tod verurteilen und den Heiden überantworten. Sie werden ihn verspotten, anspucken, Geiseln töten. Eine dunkle Stunde, Macht der Finsternis. Da muss man doch was machen. Die gleiche Dynamik. Dunkle Stunden kann man nicht einfach aushalten. Da muss man doch was machen. Das Schicksal abwenden, sich wehren. Was für eine normale menschliche Reaktion. Während die einen immerhin Jesus noch fragen, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen, hat der andere schon das Ohr abgehauen. Gewalt als Lösung. Gewalt als Reaktion auf Unrecht. Alles ist besser, als einfach tatenlos zuzusehen und Unrecht zu erleiden. Das Ganze hätte blitzschnell in einem Massaker enden können, hätte nicht der Mensch, der am tiefsten von Verrat getroffen war und dem die Gewalt den Tod bringen wird, mit Vollmacht dieser Aggression Einhalt geboten. Lasst ab, nicht weiter. In der dunklen Stunde bleibt Jesus das Licht. Im heillosen Geschehen handelt Jesus heilvoll, deeskalierend. Der Friedefürst bringt auch in der finstersten Stunde keine Gewalt. Frieden zu bringen ist sein Wesen. Licht zu sein, Liebe zu üben. Menschlich ist das nicht. Menschlich ist, in der Stunde der Finsternis finster zu werden. Menschlich ist, in der Stunde der Gewalt gewalttätig zu werden. Das ist die Versuchung, die Anfechtung. Jesus bereitet seine Jünger vor. Er sagt, wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Sie vermögen es nicht. In Extremsituationen helfen keine guten Vorsätze. In Extremsituationen bricht nahezu tierisches Verhalten aus uns hervor. Da will man nur noch die eigene Haut retten, Kampf oder Flucht. So gräbt es die Evolution tief in unser Innerstes. Jesus kann anders. Gott sei Dank. Er ist ausgeliefert, aber überlegen. Er ordnet die Situation, heilt das Ohr, spricht souverän mit jenen, die in diesem Augenblick die Macht über ihn zu haben scheinen, und konfrontiert sie mit ihrer Feigheit und ihrem Hinterhalt. Wieso habt ihr das nötig, heimlich bei Nacht zu kommen? Ich habe mich nie versteckt. Ihre Motive werden deutlich. Kein Aufsehen erregen. Ihn klammheimlich aus dem Weg schaffen. Macht der Finsternis. Dunkle Stunde. Jesus kennt ihre Machenschaften und er benennt es. Und es überrascht, wie er damit umgeht. Da muss man noch was machen, denken wir. Es ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Jesus begibt sich freiwillig und im vollsten Bewusstsein in den Machtbereich der Finsternis. Aber er bestimmt die Zeit der Gefährdung. Er begibt sich in den Machtbereich der Finsternis, um sie mit seinem Licht zu durchdringen. Er begibt sich in den Machtbereich der Finsternis, dass unsere Finsternis nicht finster bleiben muss. Er begibt sich in den Machtbereich der Finsternis, dass wir Kinder des Lichts werden können. Menschlich ist das nicht. Jesu Gefangennahme ist der Beginn seines qualvollen Leidens. Doch er schrickt nicht davor. Er tritt den widergöttlichen Mächten überlegen gegenüber. Jesus schüttelt es nicht aus dem Ärmel. Er war Mensch und er war Gott. Auch der Gottessohn braucht Vorbereitung für finstere Stunden, für die Macht der Finsternis. Im Garten Gethsemane hat er mit dem Willen des Vaters gerungen. Ich will nicht. Menschlich, normal, ich will nicht. Wie kann man sowas wollen? Ich will nicht. Seine Augen sehen stets auf den Herrn. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Im existenziellen Ringen hat es sich durchgerungen. Um das souverän Handelnde in aller Ohnmacht sein können. Jetzt in der Stunde der Finsternis. So erlöst Gott die Welt. Er schafft das Dunkel nicht ab. Wir würden uns wünschen, dass er Gewalt und Hass Einhalt gebietet. Warum er sich so entscheidet, die Welt zu erlösen, wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht, warum wir leiden müssen, auch heute. Aber wir wissen, wir haben einen Beistand. Wir wissen, in der Stunde der Finsternis, in der Macht des Bösen, steht einer an unserer Seite, der das Licht ist. In der Stunde der Finsternis, in der Macht des Bösen, gibt es einen, der Sieger ist. Und es wird offenbar werden. Wir gehen auf Ostern zu. Nicht das Leiden ist das Letzte. Nicht der Verrat, die Schuld, die Gewalt. Das Letzte ist das Leben. Das Letzte ist der Gott, der das Leben will. Und der Herr ist über alle Geschichte. Unsere Augen sehen stets auf den Herrn. Lasst uns in dieser Ausrichtung leben. In allem Dunkel und in aller Finsternis dieser Welt und in unserem Inneren. Amen.